Ja, wir haben uns ja bereits schon Gedanken gemacht über die Kapitel 1 bis 7, wo wir gesehen haben, wie Gott Nehemia beruft, nach Jerusalem führt, um dort dieses große Werk zu tun, die Stadtmauer auszubessern, wieder aufzubauen und die Stadttore einzusetzen. Wir haben dann gesehen, wie Gott gegen alle Widerstände, gegen alle Versuchungen von außen, es werden uns insgesamt 7 Angriffe von außen genannt in den Kapiteln 4 und 6, und aber auch gegen alle Versuchungen und Angriffe von innen, das haben wir in Kapitel 5 gefunden, wie Gott Gnade schenkt, wie Gott Gelingen schenkt, dass dieses Werk in der Rekordzeit von 52 Tagen vollendet werden durfte. Und mit der Vollendung der Wiedererrichtung der Stadtmauer und der Einsetzung der Tore war sozusagen die äußere Ordnung wiederhergestellt. Die Mauer der Absonderung zum Schutz des Hauses Gottes war aufgerichtet. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt ab Kapitel 8. Jetzt geht es um die Ausrichtung der Herzen des Volkes. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wir auch als Gläubige oft zu Einseitigkeiten neigen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, diese beiden Punkte in einem sauberen Gleichgewicht zu haben. Uns muss bewusst sein, es geht Gott nie nur um eine äußerliche Aufrichtung und Aufrechterhaltung einer Ordnung, sondern Gottes Wirken und Absicht zielt immer darauf hin, dass die äußere Ordnung und die Herzen, oder wir können auch sagen, die Stellung und unsere Praxis, dass sie miteinander in Übereinstimmung sind. Und ich möchte uns dieses Prinzip anhand von einer Stelle aus dem Neuen Testament deutlich machen und bitte euch einmal diese Stelle aufzuschlagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Abvers 14. Und dann sollten wir uns von der Kapiteleinteilung nicht irritieren lassen. Der Gedankengang von Paulus geht bis Kapitel 7, Vers 1. 2. Korinther 6, Abvers 14, da heißt es, seid nicht in einem ungleichen Joch mit den Ungläubigen. In welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit oder Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. 2. Korinther 6, Abvers 14 ist eine der klarsten Aufforderungen zur Absonderung. Die Mauer der Absonderung aufzurichten. Keine Jochgemeinschaft, weder im ehelichen, im religiösen oder politischen Sinne mit Ungläubigen zu haben. Hier zeigt uns das Wort Gottes die klare Unterscheidung, die klare Trennung, dass es niemals eine Vermischung geben darf zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Licht und Finsternis. Aber was wäre diese Absonderung wert, wenn wir uns als Gemeinde absondern von dem Bösen, wenn wir als Gemeinde Sorge tragen, dass keine bösen Lehren, keine Irrlehren hineinkommen, dass wir uns absondern von der Sünde und von solchen, die in der Sünde verharren, wie es 1. Korinther 5 sagt. Was nützt es, wenn wir diese Mauer der Absonderung als Gemeinde, als Versammlung aufrichten, aber gleichzeitig in unseren Herzen böse Dinge dulden, böse Gedanken dulden, Verbitterung zum Beispiel, Habsucht und so weiter und so fort. Eine äußere Absonderung ohne die Übereinstimmung des Herzens, das ist letztendlich nichts anderes als Heuchelei. Und das war der Hauptvorwurf, den der Herr den Pharisäern gemacht hat. Sie haben nach außen eine sehr hohe, unüberwindbare Wand an menschlichen Satzungen und Geboten der Absonderung aufgerichtet. Aber was sagt der Herr zu ihnen? In ihren Herzen waren sie fern von ihm. Deswegen ist es so wichtig, dass an diese Aufforderung zur Absonderung in Vers 1 von Kapitel 7, da schließt sich die Schlussfolgerung an. Weil wir aufgefordert sind zur Absonderung, weil wir aufgefordert sind, Licht mit Finsternis nicht zu vermischen und klar eine Trennungslinie zu ziehen, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns persönlich reinigen, jeder Einzelne, und dass wir fortschreiten und wachsen in der Heiligung. Und das ist jetzt genau das, was uns gezeigt wird ab Nehemia Kapitel 8. Wie sich Gott jetzt seines Volkes annimmt und wie es darum geht, jetzt die Herzen dieses Volkes in Übereinstimmung zu bringen mit dieser äußeren Ordnung, die mit der Wiedererrichtung der Stadtmauer aufgerichtet war. Und es zeigt uns auch, weil es ein fortlaufender, ein fortschreitender Prozess der Heiligung ist, sehen wir hier dann auch die Notwendigkeit beständiger Neubelebung und dass das Volk Gottes immer wieder auch Neuerweckung braucht. Es immer wieder neu braucht, sich zu reinigen, sich neu auf den Herrn auszurichten, sich dem Herrn neu hinzugeben. Und was zeigt uns jetzt Nehemia 8? Was ist das Mittel, das Gott verwendet, um unsere Herzen auf ihn auszurichten, um unsere Herzen zu formen? Das Mittel, das Gott verwendet, ist das Wort Gottes. Wir finden in Nehemia 8 drei Dinge, über die ich mit euch heute nachdenken möchte. Das erste ist das Vorlesen des Wortes Gottes durch Esra. Das zweite ist das Thema Freude und das dritte ist das sogenannte Laubhüttenfest. Und wir werden sehen, dass alle drei Themen aufs Engste miteinander verbunden, verknüpft sind und miteinander zusammenhängen. Aber den ersten Punkt, den wir festhalten wollen, das Mittel, das Gott verwendet, um unsere Herzen zu formen, um unsere Herzen zu prägen, unsere Herzen auf ihn auszurichten, ist, dass das Wort Gottes vorgelesen wird, seine Bedeutung erklärt wird und dass es dann auf die Herzen und Gewissen angewendet wird. Und so wollen wir uns anschauen, Nehemia 8, vor allem die ersten 8 Verse, was wir da für Prinzipien lernen können, die Gott hier uns zeigt und anwendet. Das erste ist, es wird uns der Platz genannt, an dem das Ganze stattfindet, am Wassertor. Dort war offensichtlich ein größerer Platz, wo sich die Menschenmenge versammeln konnte und wo dann diese besondere Versammlung durchgeführt werden konnte. Was aber noch wichtiger ist, es wird hier mehrmals darauf hingewiesen, zu welchem Zeitpunkt das Ganze stattfand. Und zwar am 7. Monat. Und dann heißt es in Vers 2, am 1. Tag des 7. Monats. Und das war, wer das Alte Testament kennt, ein besonderer Tag, den Gott angeordnet hatte. Und zwar in 3. Mose 23 finden wir ein Kapitel, wo Gott verschiedene Feste im Ablauf des Jahres anordnet. Und wir finden, dass ein Monat dabei eine ganz besondere Rolle spielt. Das ist der siebte Monat. An diesem siebten Monat hat nämlich Gott insgesamt drei Feste für das Volk Israel, drei Festversammlungen angeordnet. Am ersten des Monats, am zehnten des Monats und vom 15. bis zum 22. Tag. Und am ersten des Monats war das sogenannte Gedächtnis des Posaunenhalls, wie unsere Bibelübersetzungen es wiedergeben. Wörtlich ist es eigentlich das Blasen des Schofarhorns. An diesem Tag wurde also das Schofarhorn geblasen und leitete eine feierliche Versammlung ein. Was auch noch interessant war, in Kapitel 6, Vers 15, da lesen wir, dass am 25. des Vormonats, des Monat Eluls, der Mauerbau vollendet war. Und das heißt, jetzt wenige Tage, nachdem der Bau der Mauer vollendet war, findet jetzt diese besondere Versammlung, die uns hier in Nehemia 8 beschrieben wird, statt. Dieses Blasen des Schofarhorns, das wies darauf hin, dass Gott in der Zukunft einmal sein Volk sammeln wird. Aus allen Nationen, aus allen Herrenländern wird Gott sein Volk sammeln, um an ihm seine Wege des Heils zu vollenden. Genau an diesem Tag fand jetzt, wie gesagt, diese besondere Versammlung statt. Das Erste, was interessant ist, die Initiative geht vom Volk aus. Es ist nicht Esra, der das Buch des Gesetzes holt und sagt, jetzt versammelt euch einmal, ich möchte euch das Gesetz vorlesen, sondern es sind die Juden, die zurückgekehrt waren, die teilweise in ihren Städten außerhalb Jerusalem wohnten, die diesen Beschluss fassten, wir wollen uns jetzt nach Jerusalem versammeln und sie fordern Esra auf, das Buch des Gesetzes zu holen und ihnen vorzulesen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein Kennzeichen von Gottes Wirken und immer ein Kennzeichen von Erweckung. Die Initiative geht vom Volk aus. Das hat jemand so gesagt, jede Erweckung im Volk Gottes ist mit einem Hunger nach Gottes Wort verbunden. Das Zweite, was hier uns auffallen sollte, ist die Einheit oder die Einmütigkeit, mit der das Volk handelt. Wir lesen in Vers 1b, sie versammelten sich wie ein Mann. In Vers 3 ist davon die Rede, von den Ohren des ganzen Volkes. Vers 5, vor den Augen des ganzen Volkes. Vers 6 ist das ganze Volk, das antwortet auf den Lobpreis Esras. Und in Vers 9 wird uns gezeigt, es ist das ganze Volk, das eine Reaktion auf das vorgelesene Wort Gottes zeigt. Auch das ist wiederum etwas, wo wir sehen können, wenn Gott wirkt, dann bewirkt er, dass das Volk letztendlich handelt wie ein Mann. Wer waren die Zuhörer? Auch das ist interessant, in Kapitel 2 und 3 wird uns das beschrieben. Zunächst einmal heißt es Männer und Frauen. Ja, das waren die Erwachsenen. Aber dann heißt es auch alle, die Verständnis hatten, zuzuhören. Und da diese Gruppe unterschieden wird von den Männern und Frauen, also von den Erwachsenen, können wir davon ausgehen oder müssen wir schlussfolgern, dass es sich da um Kinder handelt, die im entsprechenden Alter waren. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger praktischer Hinweis oder ein praktisches Prinzip, dass wir versuchen, unsere Kinder genauso mit hineinzunehmen und zu gewöhnen an das Lesen und das Hören auf das Wort Gottes. Und dass es nicht immer nur das Ziel sein kann, sie möglichst abzutrennen, irgendwelche Extrastunden ihnen anzubieten. Das hat ein Stück weit sicher seine Berechtigung, aber sobald unsere Kinder in einem Alter sind, wo sie ein gewisses Verständnis haben, wo sie zuhören können und wo sie das Gehörte verstehen können, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sie mit hineinnehmen, mit ihnen zusammen das Wort Gottes lesen, auch auf Versammlungen, Konferenzen und so weiter mitnehmen, damit sie im Wort Gottes unterwiesen werden. Der nächste Punkt, was hier besonders auffällt, ist der Hunger nach Gottes Wort. Die Bereitwilligkeit und auch das Ausharren im und zum Zuhören. Es wird uns nämlich gesagt, wie lang diese Versammlung geht. Vers 3, vom lichten Morgen bis zum Mittag. Oder man kann auch übersetzen, vom hellen Morgen bis zum Mittag. Das meint so viel wie vom frühen Morgen bis zur Mitte des Tages. Das heißt, circa 6 Stunden. Wie hätten meine Kinder zum Beispiel heute Morgen reagiert, wenn ich zu ihnen gesagt hätte, Kinder, freut euch, wir haben heute 6 Stunden Versammlung. 6 Stunden Vorlesen des Wortes Gottes, 6 Stunden Auslegung, Verständnis des Wortes Gottes. Ihr könnt euch vorstellen, wäre wahrscheinlich ein Jubelschrei durch die Reihen gegangen. Und wahrscheinlich wird es bei uns Erwachsenen leider auch nicht oft anders aussehen. Aber das ist etwas, das zu unseren Herzen reden darf. Diese Bereitwilligkeit, auch diese Bereitschaft, wirklich im Zuhören auszuharren. Und das heißt ja dann extra, wird in 3b auch betont, wie konzentriert sie das getan haben. Die Ohren des Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und gerade, wer sich mit der Bibel beschäftigt, ist ja interessant, welche Verantwortung und welche Betonung die Bibel auf das Hören des Wortes Gottes legt. Und die Art und Weise, wie wir hören. Denkt zum Beispiel den Evangelien. Wie oft finden wir den Satz, dass der Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ohren hat jeder Mensch von uns, aber hören ist eben nicht gleich hören. Und so zeigt zum Beispiel der Herr Jesus im Zusammenhang mit den Gleichnissen vom Reich der Himmel, aber auch an verschiedenen anderen Stellen, zeigt der Herr Jesus die Verantwortung, die wir als Hörer haben, wie wir hören, wie wir mit dem umgehen, was wir hören und wie aufmerksam und innerlich auch bereit wir sind, wirklich zu hören. Oder denkt zum Beispiel an die Sendschreiben. Da finden wir 7-mal wie so eine Art Refrain. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen zu sagen hat. Auch das eine Aufforderung, genau hinzuhören, bereit zu sein, wirklich hinzuhören, was der Herr Jesus, was der erhöhte Herr seinen Versammlungen zu sagen hat, um das wirklich zu Herzen zu nehmen. Dann das nächste, was interessant ist, es wird besonders betont, dass sie eine Haltung der Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort einnehmen. In Vers 1 heißt es, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der Herr Israel geboten hat. Und das ist ja interessant, wie das formuliert ist. Es ist das Gesetz des Mose, aber der Herr hat es Israel geboten. Das heißt, sie bringen damit zum Ausdruck, Mose war das Werkzeug, der es niedergeschrieben hat, aber letztendlich steht hinter dem, was Mose niedergeschrieben hat, steht Gott selber. Er ist der Autor. Es ist sein Wort. Und es steht seine ganze Autorität dahinter. Er hat es geboten und damit hat dieses Wort absolute Verbindlichkeit und fordert den Menschen auf, sich unter dieses Wort im Gehorsam zu beugen und Gottes Autorität anzuerkennen, indem die Autorität und das Gewicht und die Verbindlichkeit von Gottes Wort anerkannt wird. Also sie waren sich bewusst, es sind nicht einfach Menschenworte, die hier an sie gerichtet werden, sondern es ist Gott selber, der zu ihnen redet in dieser Versammlung durch sein Wort. Dann ist es interessant, als Vers 6, als Esra beginnt zu lesen, dann stehen sie alle auf. Und diese äußere Haltung spiegelt die Haltung ihres Herzens wider. Das Aufstehen steht für eine Haltung der Ehrfurcht. Letztendlich so, als würden sie selber vor Gott und vor seinem Angesicht durch sein Wort stehen. Und es ist interessant, in Vers 7 wird darauf hingewiesen, dass sie den kompletten Zeitraum des Lesens und der Belehrung gestanden sind. Also 6 Stunden würden wir ja schon als sehr lang empfinden, aber 6 Stunden zu stehen, das wäre wahrscheinlich noch mehr eine abschreckende Aussicht. Dann in Vers 6 werden uns weitere Handlungen, weitere Reaktionen von ihnen beschrieben. Da heißt es, und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und hier ist es wirklich wichtig zu sehen, dass diese sichtbaren äußeren Handlungen letztendlich das Anliegen, das Verlangen ihres Herzens wiedergespiegelt. Das Wort Amen, Amen ist eine Bekräftigung, es ist eine Zustimmung zu dem, was gesagt wird. Es bedeutet so viel wie, ja, so sei es. Es bedeutet, dass derjenige, der dieses Amen ausspricht, der macht sich eins mit dem, was gesagt oder gebetet wurde. Dann heben sie ihre Hände empor. Es war der Ausdruck ihrer Abhängigkeit von Gott. Sie heben Hände hoch, die leer sind. Das bedeutet quasi so viel wie unsere Hände sind leer. Wir haben dir, diesem großen, diesem herrlichen Gott, nichts zu bringen. Aber wir erwarten alles von dir. Und alles, was wir bedürfen, kommt allein von dir. Lass uns empfangen, der aus deiner Fülle sein. Lass uns empfangen durch dein Wort. So kann man im Grunde genommen diese Geste sinngemäß wiedergeben. Und dann verbeugen sie sich und werfen sich nieder vor dem Herrn mit dem Angesicht zur Erde. Das ist der Ausdruck von Anbetung. Das ist der Ausdruck, dass sie Gott erheben, dass sie die Größe, die Herrlichkeit, die Majestät Gottes zum Ausdruck bringen wollen. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat dieser Abschnitt ein Stück weit herausgefordert, über meine eigene Haltung gegenüber dem Wort Gottes nachzudenken. Wie sieht es bei mir, wie sieht es bei dir aus mit dem Hunger nach dem Wort Gottes? Wie sieht es bei uns als Versammlung aus? Sind wir gekennzeichnet durch einen Hunger nach Gottes Wort, dass wir wirklich dieses Verlangen haben, von Gott zu hören, aus seinem Wort belehrt und unterwiesen zu werden, sein Wort immer besser zu verstehen, um es dann letztendlich auch anwenden und ausführen zu können. Und es ist ja leider etwas Trauriges auch in unserer Zeit, dass wir feststellen müssen, dass selbst echte Kinder Gottes Gottes Wort immer weniger lieben, immer weniger lesen, und auch bereit sind, immer weniger dem Wort Gottes Folge zu leisten. Und das Ergebnis sieht man dann auch oft mangelnde Kraft und der Verlust des Segens Gottes. Aber auch die Frage an uns, wie hören wir dort, wo Gottes Wort vorgelesen wird und wo über Gottes Wort gesprochen wird? Mit welcher Haltung kommen wir zum Beispiel zusammen, wenn Gottes Wort verkündigt wird? Volle Aufmerksamkeit? Oder langweilen wir uns? Kämpfen mit zufallenden Augen, mit dem Schlaf? Starren ständig auf die Uhr? Und wehe, es geht eine Minute zu lange? Dann haben wir Angst, dass der Braten im Ofen verbrennt sonntags. Oder schweifen unsere Gedanken ab. Wir geben uns irgendwelchen Tagträumereien hin. Oder wir werden abgezogen, weil wir beschäftigt sind mit den Sorgen des Alltags. Welche Haltung nehmen wir Gottes Wort gegenüber ein? Und wie hören wir auf Gottes Wort? Kommen wir wirklich mit dieser aufrichtigen, innerlichen, ganz konsequenten und konzentrierten Haltung: Herr, lehre du mich, dein Knecht. Und es ist ja interessant, in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, da lobt Paulus die Thessalonicher dafür, dass sie das Wort nicht als Menschenwort aufgenommen haben, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden will. Und es gibt nochmal eine interessante Stelle, und die ist aus dem Grund interessant, weil gerade hier das Beschämende ist, dass ein Mann, der im Grunde genommen noch nicht wiedergeboren war, der stand zwar an der Schwelle zum Heil, aber der hat eigentlich verstanden, was geistlich eigentlich passiert, wenn Gottes Wort verkündigt und vorgelesen wird. Und zwar war das der Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 33. Er hat ja Petrus zu sich rufen lassen. Und dann sagt er folgendes: Sofort nun sandte ich zu dir. Und du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Und was wäre das, wenn wir genau mit diesem Bewusstsein zum Beispiel sonntags in die Versammlungen oder auch unter der Woche in die Zusammenkünfte kommen würden? Mit dem Bewusstsein, wir sind vor Gott gegenwärtig und wir wollen hören auf alles, was von Gott befohlen ist. Das alles durch sein Wort. Das Werkzeug für den Wiederaufbau der Mauer war Nehemia. Es ist interessant, das Werkzeug für das Lesen und das Lehren von Gottes Wort war jetzt Esra. Esra war bereits seit 458 in Jerusalem. Er hat also schon 13 Jahre dort gewirkt. Das, was wir jetzt hier haben, spielt sich ab im Jahre 445 vor Christus. Aber wir können auch davon lernen, wie Nehemia, der der führende Mann war, was den Aufbau, Wiederaufbau der Stadtmauer betraf, jetzt wirklich auch bereit war, zurückzutreten, als ein Mann kam oder einem Mann jetzt die Hauptverantwortung für den Dienst zu übergeben, dessen Gabe und der wirklich auch geeignet dafür war, das Wort Gottes in der Öffentlichkeit zu lesen und zu lehren. Nochmal ganz kurz, um uns daran zu erinnern, wer war Esra? In Esra 7, Vers 6 heißt es, er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses. In Esra 7, Vers 10, da heißt es von ihm, er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Und in Esra Kapitel 10, da sehen wir, dass Esra ein Beter war. Ein Mann, der bereit war, sich vor Gott zu beugen, vor Gott sich zu demütigen. Er hat getrauert über die eigene Sünde und über die Sünde der Väter und über die Sünden des Volkes. Und es muss ein so ergreifendes Beispiel und Vorbild gewesen sein, dass seine Haltung, die er im Gebet eingenommen hat, auch das restliche Volk angespornt hat, es ihm gleich zu tun, sich vor Gott zu beugen und zu demütigen über den eigenen Zustand, über die eigene Sündhaftigkeit, über das eigene Versagen tief zu trauern. Und das sind Dinge, die diesem Esra eine moralische Autorität und damit auch die Qualifikation gegeben haben, jetzt diesen Dienst, dieses Werkzeug für Gott zu sein, um die Herzen des Volkes durch das Lesen und Lehren von Gottes Wort zu Gott zurückzuführen. Dann zeigt uns Vers 8 ein weiteres ganz wichtiges Prinzip, wenn es um das Lesen und die Weitergabe von Gottes Wort geht. Da heißt es, und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Und hier ist auch wichtig die Reihenfolge. Gottes Wort soll vorgelesen werden und das deutlich. Und sie hatten auch alles dafür getan, dass Gottes Wort wirklich aufgenommen werden konnte. Deswegen auch zum Beispiel in Kapitel, in Vers 4, dieses Errichten von diesem Holzpodest. Und wenn er anschaut, das ist genau das Hauptargument auch von Paulus in 1. Korinther Kapitel 14. Dass wenn es um die Zusammenkünfte der Gläubigen geht, dann geht es darum, dass es deutlich ist, dass das Wort verstanden wird, denn nur dann kann es auch in richtiger Weise angewendet werden. Und deswegen, das erste war das Vorlesen von Gottes Wort. Dann wurde der Sinn angegeben, das ist das, was wir heute sagen würde, es wurde ausgelegt, es wurde erklärt, Menge übersetzt mit, der Sinn wurde klar gemacht. Das heißt, dass zum Beispiel Begriffe erklärt wurden. Oder wir brauchen heute manchmal auch, um Gottes Wort zu verstehen, dass gewisse Bräuche, gewisse Handlungen, dass wir die erklären, weil sie oder weil wir eine zeitliche und kulturelle Brücke zu überbrücken haben. Es steckt vielleicht auch mit drin, das Gesetz Mose war ja auf Hebräisch geschrieben, aber viele der Israeliten waren zur damaligen Zeit, vom Babylonischen Reich herkommend, aramäisch. Das heißt, auch hier musste dieses Sinn angeben, mussten Begriffe, Wörter, Bedeutungen erklärt werden und der Sinn bewusst gemacht werden. Und das Ziel von dem Ganzen, und das sollte immer das Ziel sein, wenn wir im Wort Gottes lesen, ob einzeln oder gemeinsam ist, dass das Ganze verstanden wird. Denn nur wenn es verstanden wird, kann es auch in richtiger Weise angewendet werden. Wer nicht weiß, was Gott von ihm will, der wird es auch letztendlich nicht tun. Und neutestamentlich findet man das sehr schön ausgedrückt in etwas, das Paulus seinem Kind, geistlichen Kind Timotheus sagt, in 1. Timotheus 4, Vers 13. Da gibt er ihm den Befehl, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, ob es die Menschen hören wollen oder nicht, ob es ihnen angenehm ist oder nicht, ob es ihnen passt oder nicht. Es ist unsere Verantwortung, mit dem Vorlesen anzuhalten, zu ermahnen, die Menschen, die Gläubigen, zu belehren. Und dann lesen wir in Vers 9, und das ist das nächste Prinzip. Gottes Wort führt zu einer Reaktion. Und was war diese Reaktion? Am Ende von Vers 9 heißt es, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes Hürde. Und auch das ist etwas, das wir uns immer und immer wieder bewusst sein sollten. Die Bibel, Gottes Wort, ist nicht einfach ein Stapel von Papierseiten zwischen zwei festen Buchdeckeln, sondern weil die Bibel Gottes Wort ist, ist sie lebendig und wirksam. Das sagt uns zum Beispiel Hebräer 4, Vers 12, dieses scharfe, zweischneidige Schwert, das scheidet, das lebendig ist, das wirksam ist. Und hier war, dass das Wort Gottes zur Reaktion führte, dass es das Volk, dass es die Zuhörer in tiefe Traurigkeit stürzte. Warum? Psalm 36, Vers 10, da heißt es, in deinem Licht werden wir das Licht sehen. Es wurde ihnen das Gesetz vorgelesen. Und im Gesetz, da finden wir Gottes Größe, Gottes Heiligkeit, seine Vollkommenheit, aber auch seine vollkommene Gerechtigkeit über denjenigen, der den Ansprüchen des Gesetzes nicht genügt. Das Gesetz wirft Licht darauf, wer Gott ist. Und in diesem Licht erkennt der Mensch dann auch sich selber. Das wirft Licht auf den Menschen, auf seinen Zustand, auf seine Herzenshaltung. Und es zeigt, dass der Mensch eben der Herrlichkeit Gottes, dem Maßstab Gottes, so wie es Römer 3, Vers 23 ausdrückt, nicht entspricht. Es zeigt die Verdorbenheit, die ganze Unheiligkeit des Menschen. Das Gesetz ist ja wie ein Spiegel. In Römer 3, Vers 19 und 20 verwendet ja Paulus die drastischen Worte, dass das Gesetz jedem Menschen seinen Mund verstopft. Das heißt, der Mensch ist ohne Ausrede, ohne Ausflucht. Und es hat zur Wirkung, dass die ganze Welt dem Gericht Gottes verfällt. Weil keiner den vollkommenen Maßstab Gottes erreicht, und dann bleibt nichts anderes, als wie Gottes Zorn und das Gericht über die Schuld und über die Sünde des Menschen. Dann macht der Paulus in Vers 20 die Schlussfolgerung: aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt, sondern was ist die Wirkungsweise des Gesetzes? Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und das ist genau das, was hier passiert war beim Volk, und das hat sie in tiefe Traurigkeit gestürzt. Das sehen wir ja dann auch in Kapitel 9 in diesem Gebet. Sie haben erkannt das Versagen ihrer Väter. Sie haben erkannt das Versagen, ihr eigenes Versagen und dem gegenüber Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, der beständig nach diesem Volk seine Hände ausgestreckt hat, aber auch seine Heiligkeit und seine Vollkommenheit und sein gerechtes Gericht, wo der Mensch Gottes Gnade und Barmherzigkeit verwirft. Und trotzdem ist interessant, dass das an diesem Tag offensichtlich nicht die angemessene Reaktion war. Denn Esra und auch Nehemia und die Leviten und Priester, die beteiligt waren in der Weisung des Volkes, sie reden jetzt auf das Volk ein und weisen das Volk darauf hin, dass heute ein besonderer Tag ist. Ein Tag, der heilig ist dem Herrn. Und das nicht ein Tag der Trauer ist, sondern ein Tag der Freude. Und das ist das Schlüsselwort, was wir dann im nächsten Abschnitt finden, in Nehemia ab Vers 8, Vers 18. Nachdem vorher, im vorherigen Abschnitt, das Lesen des Gesetzes Gottes, das Wort Gottes, im Mittelpunkt stand, so steht jetzt, oder kommt ein Begriff, eine Sache immer wieder vor, das ist die Freude. Da heißt es ja in, da werden sie in Vers 9 aufgefordert, nicht traurig zu sein, nicht zu weinen. Und dann heißt es in Vers 10 in der Mitte, und wenn jemand das Buch Nehemia überhaupt nicht kennt, aber einen Vers aus Nehemia kennt jeder. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wer kommt genau in diesem Zusammenhang hier vor? Vers 10, und betrübt euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vers 12 auch nochmal, ein großes Freudenfest sollen sie begehen. Und jetzt ist es interessant, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hat. Ja, was heißt es? Betrübt euch nicht, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, die Freude an dem Herrn ist eure Festung, euer Rettungsort, eure Schutzwehr. In Jeremia 16, Vers 19, da wird dieser Begriff, der hier verwendet wird, bezeichnet für einen Ort, wo man am Tag der Bedrängnis seine Zuflucht nimmt. Wo man sozusagen hinflieht, wenn man bedrängt wird, um dort Schutz zu finden, um dort Sicherheit zu finden. Das heißt, und das ist jetzt die Frage, was heißt es, die Freude an dem Herrn? Die Freude an dem Herrn ist sozusagen ihr Schutz. Vor allen weiteren Angriffen, Anfechtungen durch Feinde von außen, aber auch Versuchungen von innen, ist sozusagen die Freude des Herrn der Ort, wo wir Zuflucht nehmen können und vor diesen ganzen Bedrängnissen, vor diesen ganzen Versuchungen sozusagen Schutz finden, weil wir in der Freude des Herrn Ruhe und Frieden finden. Und die Freude des Herrn, das kann man jetzt auf zweifache Weise übersetzen. Das bedeutet entweder, so haben es die meisten deutschen Bibelübersetzungen, die Freude an dem Herrn. Das heißt, Gott selber ist die Quelle ihrer Freude. Sein Wesen, seine Eigenschaften, so wie Gott ist und wie Gott handelt. Oder man kann es aber auch übersetzen, die Freude des Herrn. Das heißt, das, worüber sich Gott freut, soll zu unserer Freude werden. Das, worin Gott sein Wohlgefallen findet, das soll zu unserer Freude werden. Und wenn wir uns damit beschäftigen und das zu unseren Herzen nehmen, dann wird es für uns wie so eine Schutzburg sein. Und das würde dann bedeuten, die Freude des Herrn und das Wohlgefallen des Herrn liegt darin, sein Volk zu erretten, sein Volk in seiner Gnade wiederherzustellen, einen Neuanfang zu schenken, genau für das, was dieses Fest des Posaunenhalls steht, seine Verheißungen zu erfüllen, sein Volk zu schützen, zu erhalten und zur Vollendung seiner Ziele und Absichten zu führen. Und für beides finden wir auch im Neuen Testament Beispiele für die Freude am Herrn. Und ich werde euch gleich zeigen, auch für die Freude des Herrn. Also sollte jetzt ein großes Freudenfest gefeiert werden. Und ab Vers 13 geht es dann um das sogenannte Laubhüttenfest. Und es gibt ein besonderes Merkmal, das mit dem Laubhüttenfest in Verbindung steht. Das Laubhüttenfest war ein besonderes Fest der Freude. Wenn ihr 5. Mose 16, Verse 14 und 15 lest, dann war das Laubhüttenfest das einzige Fest der sieben Feste, an dem Gott dem Volk den Befehl gegeben hat, sich zu freuen. Und genau das Gleiche findet man auch im Neuen Testament. Im Philipperbrief, der ja genannt wird, dieser Brief der Freude, als Paulus im Hochsicherheitstrakt, würde man heute sagen, sitzt, auf das Ende seines Prozesses wartet, noch nicht weiß, ob er zum Tode verurteilt wird oder ob er freikommt. Und da schreibt Paulus genau in dieser Situation den Philippern: Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und wenn wir jetzt unsere Vorstellungen von Freude hernehmen, dann ist es doch ungewöhnlich. Kann ich einem Menschen Freude befehlen? Das falsche Verständnis der Freude in dieser Welt ist, dass die Freude abhängig ist von den Umständen und die Freude eine Sache unserer Emotionen. Nach der Bibel ist aber die Freude eine Sache des Willens. Und deswegen kann Freude befohlen werden. Es geht um eine Haltung. eine Haltung Gott gegenüber, dass man sozusagen in Gott seine ganze Zufriedenheit und sein ganzes Wohlgefallen findet. Was löst diese Freude aus? Was ist der Gegenstand der Freude? Da ist die Schrift relativ klar. Die Quelle und Ursache der Freude ist der Herr selbst und sein Werk. Psalm 43, Vers 4, da wird Gott genannt, meine Jubelfreude. Oder im Neuen Testament, 1. Petrus 1, Vers 8, da sagt Petrus, wir lieben jemanden, den wir noch nie gesehen haben. Wir glauben an jemanden, den wir auch noch nie gesehen haben. Und wir jubeln über ihn mit unaussprechlicher Freude. Das heißt, mit einer Freude jubeln wir über den Herrn Jesus, die man in menschliche Worte, mit menschlichen Worten gar nicht ausdrücken kann. Und das wurde ja auch sehr gut getroffen im ersten Artikel des kleinen Westminster-Bekenntnisses, wo gefragt wird, was ist der Sinn des Lebens? Und da wird gesagt, Gott zu verherrlichen und sich seiner ewig zu erfreuen. Dann im Psalm 51, Vers 14 ist von der Freude deines Heils die Rede. Da betet David, gib mir die Freude deines Heils. Im Psalm 51 ist ja dieser große Bußpsalm, nachdem David sich mit Bathseba versündigt hatte. Und Nathan, der Prophet, gekommen war und ihm seine Sünde, seine Schuld aufgedeckt hat, ins Licht gestellt hat und David darüber dann zusammengebrochen ist und sich gedemütigt. Und dann betet er am Ende, gib mir die Freude deines Herzens. Da sehen wir einmal, was soll bei uns Freude auslösen? Das ist das Heil Gottes. Wenn wir darüber nachdenken, was es wirklich bedeutet, dass Gott Sünden vergibt, was es wirklich bedeutet, dass Gott rechtfertigt, dass Gott uns versöhnt, dass er uns reingewaschen hat durch das Blut des Herrn Jesus, durch das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, ich mache das auch, wenn ich gefallen bin. Dann ist ja oft die Gefahr, dass ein ehrliches, aufrichtiges Kind Gottes, wenn es in Sünde fällt, überführt wird, dass es dann zerknirscht wird und dass der Teufel dann versucht, den Gläubigen, nachdem es aufrichtig und ehrlich bekannt hat vor Gott, weiterhin niederzuhalten und zu entmutigen. Und da habe ich oft dann schon selber gebetet, Herr, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Und es gibt eine interessante Formulierung im Zusammenhang mit Freude, die viermal in den Schriften des Johannes vorkommt. Da ist die Rede von der völligen Freude. Oder andere Bibelübersetzungen übersetzen auch mit der vollkommenen Freude. Johannes 1, Vers 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 4, dass wir Anteil haben am ewigen Leben, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Johannes 15, Vers 11 redet davon, dass der Jesus sagt, dass seine Freude in uns sein soll. Johannes 17, Vers 13, noch einmal genau der gleiche Gedankengang. Johannes 16, Vers 24, wenn wir in seinem Namen beten und empfangen, dann wird unsere Freude völlig sein. Psalm 16, Vers 11, die himmlische Herrlichkeit wird beschrieben als die Fülle der Freude vor seinem Angesicht. Und das ist das, was uns echte, wahre Freude geben darf. Aber diese Freude, die produzieren wir nicht aus uns selber heraus. Die Schrift betont auch ganz klar, was diese Freude an Gott, an seinem Heil in uns bewirkt. Das ist der Heilige Geist, Galater 5, Vers 22, wird sie beschrieben als eine Frucht des Geistes. Und so können wir zusammenfassend sagen, die Freude, zu der uns die Bibel auffordert, ist nicht eine Freude, die auf Umständen beruht. Die Umstände des Lebens sind wandelhaft, sind im Wechsel unterworfen, heute so, morgen so. Aber der Herr und sein Heil sind fest und unveränderlich. Der Glaube bringt stets den Herrn zwischen sich und die Umstände. Der Unglaube sieht nichts als widrige Umstände, sodass diese zwischen ihn und seinem Herrn stehen. Warren Wiersbe hat folgenden bedenkenswerten Satz gesagt: Gott gibt uns nicht Freude anstelle von Traurigkeit oder Freude trotz Traurigkeit, sondern Freude inmitten von Traurigkeit. Es ist dann auch interessant, mal das Thema Freude und Dienst zu studieren. Nur ein ganz kurzer Gedanke, weil die Zeit langsam ausläuft. Jeder, der seinen Geschwistern dient, das, was ich heute mache oder der Felix oder der Simon letzte Woche gemacht haben, Paulus nennt sich ein Mitarbeiter eurer Freude. Das heißt, jeder, der das Wort verkündigt, jeder, der einen anderen ermahnt, jeder, der sich im Hirtendienst um einen anderen Gläubigen kümmert, das große Ziel ist letztendlich, dass deine Freude an deinem Gott und seinem Heil immer mehr zunehmen darf. Und was ist das für eine wunderbare Sichtweise dann auch für den Dienst? Aber das bringt uns zum letzten Punkt, nämlich zu diesem Fest der Freude, zu dieser Feier des Laubhüttenfestes. Und zwar das Laubhüttenfest fand im Herbst statt. Es war ein Erntefest. Es wird in 2. Mose 23, Vers 16 genannt. Es war das Fest der Einsammlung am Ende des Jahres. Es war ein Erntedankfest. Es wurde gefeiert, nachdem in Israel die Ernte eingebracht war. Nämlich als letztes wurden die Früchte, Schalenfrüchte, Wein und Olivenernte eingebracht. Und es war damit der Abschluss des jüdischen Festkalenders und der Abschluss der Feste Gottes. Das Laubhüttenfest hatte eine zweifache Blickrichtung. Es blickte einmal in die Vergangenheit. Es sollte das Volk erinnern an die Befreiung aus Ägypten und wie Gott das Volk dann durch die Wanderung, durch die Wüste hindurch versorgt hat. Und es ist auch interessant, das erste Fest beginnt mit dem Passa, das stellvertretende Opfer, und das letzte Fest blickt zurück auf die Vollendung, wie Gott sein Volk von Befreiung den ganzen Weg hindurch geführt hat. Es sollte in der Gegenwart das Volk erinnern an Gottes Güte und Versorgung, das in der Ernte zum Ausdruck kommt, in der eingebrachten Ernte. Und es blickt auch in die Zukunft, wenn Gott seine Ernte vollendet, wenn Gott alle seine Wege des Heils zum Abschluss bringt, das messianische Friedensreich, wenn dann das Volk und auch die Völker in der Fülle von Segen und Frieden sein werden. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen, dieses Fest war ein Fest, das insgesamt 8 Tage dauerte. Und von diesen 8 Tagen spielten 2 Tage eine ganz besondere Rolle. Das war der erste Tag, an dem war eine heilige Versammlung, ein besonderer Sabbat. Dann mussten sie 7 Tage in sogenannten Laubhütten wohnen, daher hat das Fest seinen Namen. Und 7 Tage lang Feueropfer darbringen. Und dann war der 8. Tag wiederum ein besonderer Sabbat. Also der erste und sozusagen der Tag nach dem eigentlichen Fest. Das waren 2 besondere Versammlungen, wo keinerlei Arbeit getan werde, wo sich das Volk versammeln musste und wo eine ganz besondere Form des Sabbats stattfand. So sieht es heute aus. Der hat seinen Namen. Ja, 7 Tage wohnt man in einer sogenannten Laubhütte. Die muss so gebaut sein werden, dass nach rabbinischer Anweisung man 3 Sterne durchsehen kann. Und es soll einfach daran erinnern, an die Segensfülle, die Gott dem Volk beständig gibt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, jetzt kommt aber noch ein besonderer Aspekt. Und zwar haben die Rabbiner im Laufe der Jahre diese Zeremonie des Laubhüttenfestes etwas verändert. Und zwar markierte das Laubhüttenfest auch gleichzeitig das Ende des heißen Sommers. Und auf was jetzt alle warteten, war die Regenzeit. Übrigens ist es interessant, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, in Jerusalem regnet es im Jahresdurchschnitt so viel wie in London. Bloß der Unterschied ist, man redet ja vom britischen Wetter, das heißt Dauerregen. Ja, das sagt man, auf der Insel regnet es immer. Während in Israel diese Regenzeit, diese Regenmenge auf zwei Jahreszeiten verteilt ist. Und die eine Regenzeit ist eben im Herbst, ab Monat November, nachdem die Ernte eingebracht wurde. Und diese Regen war wichtig, weil man da dann den Boden wieder bearbeiten konnte. Er wurde locker. Einen von der Hitze getrockneten Boden kann man ja nicht pflügen. Dann konnte man die Aussaat machen und der Regen war auch wieder wichtig, dass die ausgesäten Samen begannen zu keimen. Und so haben die Juden den Blick etwas weggenommen vom messianischen Friedensreich und haben den Blick mehr gelegt auf die kommende Regenszeit. Und sie haben deswegen ein Wassertrankopfer dargebracht. Das heißt, es wurde Wasser an den Brandopferaltar gegossen, als sichtbarer Ausdruck für das Gebet um Regen. Und zwar lief das folgendermaßen ab. Jeden Morgen geht der hohe Priester mit einer Festmenge vom Tempel hinab in die Altstadt, durch die Altstadt Davids hindurch, durch die Stadt Davids hindurch zum Teich Siloah, füllt dort einen goldenen Krug mit Wasser und kehrt dann wieder in den Tempelbezirk zurück. Und wenn er in den Tempelbezirk hineingeht, dann erschallen in dreifacher Weise die silbernen Trompeten und der Priesterchor stimmt Jesaja 12, Vers 3 an: Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Dann wird dieses Wasser ausgegossen an den Brandopferaltar unter dem Jubel der Volksmenge. Und die Juden haben das so beschrieben: Wer die Freude an der Stätte des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat sein Leben lang keine Freude gesehen. Und nachdem dieses Wasser ausgeschüttet wurde, dann singt der Chor der Leviten die Psalmen 113 bis 118. Die Volksmenge hält Palmzweige in die Höhe und ab Psalm 118, Vers 25, wo es heißt: Bitte, Herr, rette doch. Oder im Neuen Testament, Hosianna, stimmt das Volk in den Gesang des Levitenchorus mit ein. Und seinen absoluten Höhepunkt findet diese Wasserzeremonie am siebten Tag, weil da wird das Ganze siebenmal durchgeführt. Und dieses Ausgießen des Wassers symbolisierte gleichzeitig auch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Ende der Tage. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzähle ich euch das? Aus einem ganz einfachen Grund, weil der Herr Jesus in Johannes 7 genau darauf Bezug nimmt. In Johannes 7, Vers 37 bis 39, da heißt es: An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollte. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und jetzt müsst ihr euch das ganz plastisch vorstellen. Am letzten Tag des großen Festes, an diesem siebten Tag, als die ganze Zeremonie siebenmal wiederholt wird. Und man kann sich vorstellen leicht, wie das war beim letzten Mal. Das Wasser war ausgegossen, die Volksmenge hat gejubelt und hat Psalm 118 eingestimmt. Und dann geht plötzlich durch den ganzen Tempelhof hindurch ein Ruf: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und damit fordert der Herr Jesus auf, jeden Einzelnen seinen Mangel, seine Bedürftigkeit zu erkennen, dass Gott in jeden Menschen die Ewigkeit hineingelegt hat und dass deswegen jeder Mensch in seiner Seele einen unstillbaren Durst nach dem lebendigen Gott, nach seinem Schöpfer. Und der Herr Jesus fordert jetzt die Menschen auf, zu ihm zu kommen, weil er der Einzigste ist, bei dem der Mensch diesen Durst nach seinem Schöpfer, nach dem lebendigen Gott stillen kann. Und der Herr Jesus sagt hier sozusagen aus, ich bin die Erfüllung dieser Wasserschöpfzeremonie und aller Gebete des Volkes. Ich bin derjenige, der allein retten kann. Ich allein bin die Erfüllung von Psalm 118. Ich bin der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ich bin die Rettung des Herrn. Ich bin das wahre Hosianna. Ich bin der Kommende im Namen des Herrn. Ich bin dieses Festopfer, das gebunden wurde und bis an die Hörner des Altars geführt wurde, um geschlachtet zu werden. Und der Herr Jesus sagt damit in diesem Vers aus, ich bin die Erfüllung von Jesaja 12, Vers 3. Ich bin die Quelle der Rettung. Ich allein kann das lechzende Verlangen des Menschen stillen. Allein in mir ist die Quelle des Heils und der Rettung zu finden. Und er sagt weiterhin noch aus, wer aus seiner Quelle trinkt, wer von ihm trinkt, wer zu ihm kommt, der wird damit auch zum Segensträger für andere. Und wenn er dann Johannes 7 weiterliest, dann stellt er auch fest, dass die Menschen verstanden haben, was der Jesus gemeint hat. Denn es entwickelt sich eine heiße Kontroverse. Wer ist diese Person? Und jetzt ein letzter Gedanke. Die Juden hatten zu diesem Fest ein zweites noch eingeführt, eine sogenannte Lichterzeremonie. Und zwar im Vorhof der Frauen, da standen vier große goldene Leuchter. Und die wurden, sobald es dunkel war, angezündet und haben dann den ganzen Tempelplatz erleuchtet. Das Problem war, es gab ja keine Schechina, keine Herrlichkeitswolke im Tempel des Herodes. Und deswegen haben sie sozusagen sich versucht zu behelfen, indem sie diese vier Leuchter im Vorhof der Frauen gebaut haben. Die sollten sozusagen an die Schechina erinnern und sie sollten daran erinnern, dass nach Hesekiel Kapitel 43 verheißen war, dass Gottes Herrlichkeit einmal wieder nach Jerusalem in den Tempel zurückkommen würde. Und ab dem zweiten Abend des Laubhüttenfestes wurde an jedem Abend wurden diese Leuchter angezündet. Und dabei die 15 Stufenlieder Psalm 120 bis 134 gesungen. Ihr habt ein Bild, die waren 28 Meter hoch, die Leuchter. Und da seht ihr auch diese Treppe. Und für jeden gesungenen Psalm dieser Stufenlieder ging der Levitenchor, der Priesterchor, eine Stufe nach unten. Und dann was Interessantes, Johannes 8. Am achten Tag des Laubenhüttenfestes, das sehen wir aus Johannes 8, Vers 2, da tritt der Herr Jesus auf im Tempelplatz und spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und hier sagt der Herr Jesus sozusagen, eure vier Leuchter könnt ihr vergessen. Ich bin das wahre Licht. Ich gebe den Menschen Licht. Ich errette die Menschen aus der Finsternis. Ich bin derjenige, der die wahre Herrlichkeit Gottes ist. Und dann, einige Stunden später, Johannes 9, Vers 5, ist noch am gleichen Tag, da heilt der Herr Jesus einen Blindgeborenen. Der übrigens zum Teich Siloa hinunterlaufen muss, zu diesem Teich, den Quellen des Heils, sich dort waschen muss und dann zum Zeugnis für jeden, dass er wieder sehend geworden ist, kommen muss. Das ist hochinteressant, wenn man diese Hintergründe ein bisschen weiß, wirklich zu sehen, auch mit welcher Symbolik der Herr Jesus arbeitet, damit die Menschen damals verstanden haben, wer er wirklich ist. Und da hat er einem einzelnen Menschen die Augen geöffnet, einem eigenen einzelnen Menschen Licht gegeben, das erkennt, wer Gott ist und wer er selber ist. Und so in der Person des Herrn Jesus das Heil gefunden hat. Ich bin das Licht der Welt. Der Herr Jesus ist das wahre Licht Gottes, die wahre Herrlichkeit Gottes. Das alles war verbunden mit diesem Fest, was die Juden gesagt haben, das ist das größte Freudenfest. Und wer dieses Fest nicht miterlebt hat, der hat wahre Freude nie kennengelernt. Und wir dürfen sagen, all das, worauf dieses Fest hinweist, die Person des Herrn Jesus, wer ihn kennengelernt hat, der darf die wahre, ewige Freude, die nie vergehen wird, der dürfte die wahre, ewige Freude kennenlernen. Ich denke, dafür dürfen wir von ganzem Herzen Dank sagen. Und möge der Herr schenken, dass wir einfach in dieser Freude an unserem Herrn und an seinem Werk weiter wachsen dürfen. Möge Gott euch dazu uns allen Gnade geben. Amen.